alles das, was bei mir an wasserdicht und Gore-Tex und irgendwie war nach 2 Stunden nass. Und es hatte halt 2 Grad draußen, dann hast du den Gegenwind, du hast den Sturm, der dich mehr oder weniger fast von den Straßen runterweht. Und dann hast du irgendwann so klamme Finger, dass du, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe weder was essen können, noch gescheit was trinken, weil ich habe die Taschen nicht mehr aufgebracht.
Meinen Gast heute habe ich letztes Jahr in Hannover in einem Café getroffen. Mir war das große, vollbepackte Fahrrad vor der Tür aufgefallen und ich hörte die Unterhaltung mit dem Barista. Er war gerade in Süddeutschland gestartet und auf dem Weg nach Island. Ich habe ihm meine Karte gegeben und bat ihn, mir zu schreiben, wenn er zurück ist. Die Geschichte hörte sich spannend an. Was mir noch in Erinnerung bleibt, ist, dass er sagte, dass er 60 Kilo Gepäck auf dem Rad hat und selbst dabei nur 60 Kilo wiegt. Diese Ratio fand ich sehr interessant. Mal so im Vergleich, ich bin auch mit 120 Kilo unterwegs, habe dabei aber nur 15 bis 20 Kilo Gepäck auf meinen Fahrradtouren dabei. Bisschen anders. Martin Seidlinger ist Künstler. Anders kann ich das gar nicht beschreiben, was er so macht. Er ist von der Nähe Salzburg bis nach Island mit dem Fahrrad gefahren, um am Ende mit einem einzigen Bild zurückzukommen. Denn neben der Gepäck-zu-Körpergewicht-Ratio ist das Besondere an seiner Reise, dass er mit einer analogen Kamera unterwegs gewesen ist. Akkus und Speicherkarten, so wie bei mir, das sind nicht seine Sorgen, sondern die eisigen Temperaturen, die dem Film seiner Kamera nicht gut tun. Ich freue mich sehr, dass er sich vor kurzem gemeldet hat und wir über seine Reise sprechen konnten. Wenn du auch mal Gast im Off the Path Podcast sein möchtest, dann schau gerne mal auf www.offthepath.com/podcast vorbei. Dort findest du ein Formular, das du ausfüllen kannst. Zu diesem spannenden Gespräch gibt es übrigens auch ein Video. Schau gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, um dir das Gespräch anzuschauen. Mehr zu Martin habe ich dir in den Shownotes hinterlegt. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo Sebastian, hi, freut mich.
Ich freue mich, dich wiederzusehen nach so langer Zeit. Wir haben, unsere Wege haben uns einmal ganz kurz gekreuzt.
Genau, ja. Ich habe vorhin einmal nachgeschaut, es war der 28. August, also jetzt doch schon über 4 Monate her, wo wir uns zufällig in Hannover in diesem Café getroffen haben. Weil ich mache das total gern, wenn ich unterwegs bin und irgendwo dann ein schönes Café sehe, dass ich einfach stehen bleibe, schnell einen Espresso trinke und ein bisschen mit den Leuten ratsch und dann wieder weiterfahre. Und da hast du dich dann irgendwann in das Gespräch reingegrätscht und das war dann echt so ein cooler Moment, wo man denkt, boah, was ist denn das jetzt?
Es war echt. Ja, du warst gerade erst unterwegs seit ein paar Wochen aus Süddeutschland losgefahren und ich erinnere mich, dass
10 Tage noch gar nicht so lang, ja.
Ja, und ich erinnere mich, dass ihr irgendwie so ein bisschen darüber gequatscht habt und so und dann, ich fand das halt total interessant und habt ihr sofort meine Karte in die Hand gedrückt, hab gesagt, ey,
genau, ja.
Auf, ich mach einen Podcast und wenn du mit deiner Tour fertig bist, meld dich, ich möchte dich dabei haben und du hast es tatsächlich gemacht.
Genau, ja, die Karte liegt da hinten, die habe ich immer noch da, genau.
Ja, sehr, sehr cool. So, jetzt erzähl mal über deine Tour. Also du bist mit dem Fahrrad von Salzburg bis nach Island gefahren und zurück. Und das Besondere daran, weil ich erinnere mich, dein Fahrrad stand vor dem Café, das war das, ich weiß nicht, fällt mir gleich wieder ein, wie das Café hieß, ja. Weil da bin ich schon ein paar Mal gewesen. Aber auf jeden Fall, das Fahrrad war riesig. Es war so vollgepackt. Ja. Das ist nicht das Fahrrad, was jetzt gerade bei dir im Hintergrund ist, weil wir machen das ja gerade heute über Video.
Genau, ja.
Sondern es war dunkel und es war vollgepackt. Ich habe dich gefragt, wie viel trägst du da mit dir rum? Und dann hast du gesagt, 60 Kilo. Und ich wow. Das war so krass, weil ich fahre ja auch Fahrrad. Nicht so viel, also nicht so krasse langen Strecken wie du, aber ich mache halt so auch Bikepacking-Touren. Dann habe ich so 20 Kilo mit dabei, deswegen war das so
genau, krass,
60 Kilo. Und dann hast du mir gesagt, daran erinnere ich mich noch, du hast 120 Kilo dabei. Das heißt, du hast oder wiegst 60 Kilo und dein Gepäck nochmal 60. Und das war nämlich auch nochmal so krass, weil das sind 30 Kilo weniger als ich auf die Waage bringe. Bei gleicher Gruppe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob wir gleich Größe sind.
Ja, 1,71, genau.
Ja gut, okay, habe ich ein bisschen mehr, bringe ich mit, aber ich war so krass.
das ist richtig heftig in dieser Relation und diese Kraft, die du da reintreten musst, in die Pedale.
Ja.
Und halt eben diese Strecke, weil gut, du startest in Salzburg. Es geht natürlich von Salzburg bis an die Nordsee halt bergab, aber das heißt nicht, dass dazwischen alles flach ist.
Nö. Also in Bayern, da hast du noch so die Berge. Es war eh so ungefähr bis Hannover, war es noch relativ gebirgig. Und ab dann ist es ja immer weniger und weniger geworden. Aber vielleicht nochmal eins zurück. Wie komme ich auf 60 Kilo? Also ich bin Fotograf und fotografiere mit einer analogen Panoramakamera. Das heißt, ich schleppe eine Riesenkamera mit, ich schleppe die ganzen Filme mit, ich schleppe das Stativ mit. Ich hatte bei dieser Islandreise auch eine Drohne dabei. Und dadurch, dass ich natürlich in den Herbst nach Island gefahren bin, also Island hat ja im September schon so quasi Herbst-Winterbeginn, habe ich jetzt ein schweres Zelt, ich hatte einen schweren Schlafsack. Ich habe natürlich auch Kleidung für schlechtes Wetter mit. Und das summiert sich dann halt irgendwo. Und ich habe das nebenbei mal alles so in der Excel geschrieben und bin dann wirklich so mit Getränke und Essen auf 60 Kilo gekommen. Und also du merkst halt wirklich so, es wird jeder kleine Hügel wird zum Berg und jeder Berg wird im Endeffekt zum Gebirge. Und ich habe das Radar total oft geschoben, weil du gewisse Steigung, gerade wenn es irgendwie so kleine Schotterwege sind und es geht wo rauf, also das, da trittst du dann nicht mehr. Aber ich wollte halt einfach so in diesem Sinn so unsupported unterwegs sein. Das war ja mein Ansatz auch in diesem Thema der Fotografie. Und ja, dann packst du halt ein und irgendwann hast du alles zusammen.
Ja, was hat dich dazu inspiriert, diese Fahrradreise und vor allem halt auch mit dieser Art der Fotografie das zu kombinieren?
Es ist ein Teil ist, ich möchte ein bisschen weg aus diesem digitalen oder aus dieser digitalen Welt der Fotografie hin zu diesem analogen, hin zu dieser Langsamkeit der Fotografie. Und das ist im Endeffekt so ein ganzes Thema da dieses Projektes. Das heißt, ich bin mit dem Rad langsam unterwegs, also langsam als jetzt mit Auto, Flugzeug, Zug oder so. Mhm. Und auch die Fotografie mit dieser analogen Kamera. Also das heißt, wenn du das aufbaust, du kannst jetzt nicht so einen Schnappschuss machen, sondern du musst jetzt Stativ ausstellen, du musst die Kamera ausrichten, du musst das Licht messen und so. Also dieses Thema der Langsamkeit ist überhaupt was, was mich begleitet auf diesen Projekten.
Ja, okay. Ich habe mir nämlich vor unserem Gespräch mal die Kamera angeschaut und das ist natürlich ja, auch echt ein Brummer. Ne? Was wiegt dein Fotosystem, dein Kamerasystem?
Also jedenfalls mit der Tasche sind es 3,5 Kilo und ich hatte in Summe 12 Kilo Kameraequipment dabei. Also das sind ja dann noch Stativ, Drohne, die Filme und so weiter. Also da kommt dann schon einiges zusammen, ja.
Ja, das ist schon wirklich extrem und das ist das Verrückte an der ganzen Geschichte. Also ich finde das ja total klasse, weil jedes Bild hat ja dann wirklich einen ganz besonderen Wert. Da ist nicht nur
absolut.
Zeit, also da ist unglaublich viel Zeit reingesteckt worden, aber da auch viel Schweiß und
ja,
viel Mühe und viel und viel Aufopferung im Sinne von Kälte und Unterernährung und Erschöpftheit und so weiter. Das sind alles Werte, die in ein Bild reingesteckt werden müssen, die oben drauf gerechnet werden.
Ja,
Weil ich habe gelesen, du hast ungefähr 5 bis 10 Bilder zurückgebracht von dieser Reise.
Ungefähr. Also es wird eines, das verkauft wird danach. Das ist so plus minus ein, zwei Bilder aus einem Projekt. Und du musst dir vorstellen, ein Projekt, so wie Island, hat jetzt 3 Monate gedauert. Dann hast du Vorbereitung, du hast Nachbereitung dazu. Also du bist bei plus minus 4 Monate. Und dann entsteht ein Bild. Also auch hier wieder diese Langsamkeit. Also ich fahre nicht hin und mache dann 10.000 Bilder und suche mir das Schönste raus. Also ich mache auch nur ganz wenig Bilder. Genau.
Ja. Ja, das ist irre, weil das muss man sich halt wirklich mal vorstellen. In unserer Welt ist das sehr, sehr schwer, weil unsere Welt einfach so unglaublich schnelllebig ist.
Ja,
und du halt eben da genau halt eben das Gegenteil dazu lieferst.
Genau.
Die Langsamkeit ist der Wert und das, was man halt eben da hinein denken und interpretieren muss.
Ja, auch sich das rausnehmen aus dem Ganzen. Also ich habe auch versucht, in dieser Zeit wenig Nachrichten zu lesen, das Handy wenig zu nehmen. Also, dass du selber auch im Endeffekt dich so ein bisschen rausnimmst aus dem Ganzen und dann halt viel so mit der Natur lebst. Und auch, wie du gesagt hast, du spürst die Kälte, du hast die Hitze, du hast die Nächte, du schläfst draußen, dann merkst du, dass irgendein Tier so am Zelt vorbeigeht, dann schaust du raus. Also, du bist so ein Teil der Natur und das habe ich total schön gefunden. Und das hat mich auch ein Stück weit wieder geerdet. Also wo du einfach merkst, du bist sehr dankbar für das, was du da tun darfst. Weil das auch gar nicht selbstverständlich ist.
Nee, absolut. Also da, das halt einfach, erstens einfach diese Erlebnisse zu schaffen und zu erleben und zweitens sich das halt irgendwie zu erarbeiten. Diese Projekte, wir sprechen vielleicht auch später nochmal über deine nächsten Projekte, was dann auf sich kommt und einfach so ein Leben darum zu schaffen, realisieren zu können. Wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet? Das ist ja, du hast gesagt, Herbst bist du, hat die Tour stattgefunden.
Das war bewusst gewählt, genau, ja.
Herbst ist ja in Salzburg, Deutschland, was anderes als auf Island. Du musst entsprechend viel packen, weshalb die 60 Kilo ja auch zusammengekommen sind. Wie hast du dich da vorbereitet?
Also ich habe einen Vorteil gehabt, ich war 2017 schon einmal auf Island. Ich habe so einen Land Rover Defender und mit dem waren wir damals da oben. Und jetzt habe ich schon ungefähr ein Gefühl bekommen, okay, wir waren zwar im August oben, aber auch im August ist es natürlich relativ kühl. Und jetzt habe ich schon ein Gefühl bekommen, was heißt es, in Island unterwegs zu sein. Und ich habe mir bewusst den Herbst ausgesucht, weil ich den ersten Schnee wollte. Also ich fotografiere ja schwarz-weiß. Und jetzt habe ich mir gesagt, okay, jetzt möchte ich diese Kontraste haben von dem Schnee und den Bergen. Und dann fängst du halt an, einmal zu schauen, okay, mit welchem Rad kannst du denn fahren? Und dann habe ich gesagt, okay, soll es halt eher rennradmäßig, also so Gravelbike sein oder halt ein bisschen was Stabileres, wo du das ganze Gewicht auch drauf bringst. Und dann bin ich halt einfach bei so einem Trekkingrad gelandet und dann peu à peu halt vorbereitet geschaut, welche Taschen nehme ich, wo bringe ich das alles unter, welchen Rucksack brauche ich, möchte ich selber kochen oder essen gehen. Also ich habe mir danach einen Kocher und das ganze Geschirr und habe dann so über Monate eigentlich so meine Ausrüstung zusammengesucht. Und das ist ja dann auch so spannend, weil je näher du dann zu diesem Zeitpunkt kommst, wo es losgeht, desto irgendwie so nervöser und nervöser wirst du. Und irgendwann, wenn du dann startest, das ist so richtig so, und jetzt geht's los. Also jetzt kannst du dann endlich fahren. Also so diese ersten Kilometer, also ich habe jetzt nur Gänsehaut, wenn ich das spüre, so diese ersten Meter losfahren ist der Hammer. Und habe aber dann auch gleich das Gewicht gemerkt, dass ich gemerkt habe, ich fühle mich wie so ein kleiner LKW, der halt da jetzt herumfährt, weil du dich natürlich ein bisschen dran gewöhnen musst. Also ich habe schon geübt mit Gepäck, aber natürlich keine längeren Strecken und vor allem nicht mit so viel Gepäck.
Ja, vor allem ist ja jeder Schwenker ja was ganz anderes mit 60 Kilo unter einem, ne? Also du hast ja, jetzt sieht man ja bei dir im Hintergrund gerade an der Vordergabel, hast du ja da zwei Ortliebtaschen hängen. Und wenn man die halt voll hat und vielleicht noch eine Lenkertasche oben drauf hat und dann einmal irgendwie lenkt, dann zieht sich das durch das ganze Fahrrad, durch den ganzen Körper. Man muss sofort irgendwie Gleichgewicht halten und das ist schon krass. Also ich meine, ich mache ja auch solche Touren. Und wie ist das bei, also du hast gesagt, du hast dich halt lange vorbereitet. Also ich verstehe das ganz genau, was du gesagt hast. Also bei mir ist es so, dass ich halt viele, viele Monate, Wochen im Kopf nachdenke, was ich alles brauche. Und dann halt irgendwann der Tag kommt, wo X, also meistens ist es immer so 3 Tage vor Abreise, wo ich dann anfange, mich wirklich damit zu beschäftigen. Dann die Hälfte nicht habe, dann über irgendwelche Express-Lieferdienste und so weiter. Alles schnell kaufe. Wahnsinnig aufgeregt bin, nicht ansprechbar bin, wirklich für niemanden. Und dann geht's endlich los und dann fällt so eine Last ab, weil ich dann nichts mehr organisieren kann und muss. Und dann muss ich damit leben, was ich habe und mich immer eingestehen, dass ich das halt entweder gut oder schlecht gemacht habe, ist ja in dem Moment erstmal egal. Aber dann setzt erst dieses Freiheitsgefühl ein. Bis dahin ist das Leben sehr, sehr anstrengend und stressig.
Genau, sehr durchgetaktet auch. Und es ist sowieso so, du hast einen Plan und meistens kommt es eh ganz anders. Also ich finde es schon wichtig, dass man ungefähr weiß, was und wie möchte man es. Aber ich finde, das macht's Abenteuer ja auch aus, dass man einfach nicht alles planen kann. Das heißt, da kommen Dinge rein, man lernt Leute kennen oder das Wetter ändert sich oder. Also es kommen ganz viele Einflüsse, mit denen du halt dann leben und arbeiten musst. Und das ist ja Teil quasi, finde ich, vom Reisen, von dem Abenteuer, wo man dann unterwegs ist.
Ja, absolut. Du bist ja dann zum Glück auch erstmal in relativ dicht besiedelten Gegenden unterwegs gewesen. Also bis Norddänemark konntest du halt auch noch jederzeit was nachkaufen, wenn du was gefehlt hat, ne?
Also ich habe einmal irgendwie ein paar Handschuhe oder so habe ich mir nachgekauft, weil ich gemerkt habe, okay, die ich habe, passen nicht. Die habe ich dann zurückgeschickt. Aber so in Summe hat die Ausrüstung eigentlich relativ gut gepasst. Also da war ich sehr zufrieden. Ich meine, bis auf die Wetterfestigkeit, weil Island halt von den Stürmen, von dem Regen, von dem Schnee, von dieser Kraft, die die Natur da oben hat, ganz was anderes ist. Also da war irgendwie alles, was so an Wasserdichtheit da gewesen ist, das hat alles nicht gehalten. Also ich war stellenweise wirklich ganz durchnass, aber da kommen wir dann nachher eh noch ein bisschen dazu. Das ist nicht für Island gemacht.
Nee, das wird dann wahrscheinlich irgendwo ganz woanders getestet, wo es halt eben nicht so krass ist. Ne? Ich meine, auf Island kommt der Regen halt eben von unten. Also und von der Seite und von vorne, aber er kommt halt eben nicht von oben. Lass uns mal über deine Reiseroute sprechen. Wir haben ja ganz kurz mal angesprochen, du bist in Salzburg gestartet. Wie ging es dann Richtung Norden nach Hirtshals?
Also ich bin im Endeffekt, Salzburg liegt ja relativ nah an der Grenze dann, also ich bin schnell mal nach Bayern rübergefahren.
Einmal rüber nach Freilassing?
Nein, Freilassing nicht, sondern oben mal im Endeffekt dann Richtung Passau so ein bisschen raus. Dann rüber Richtung Regensburg, dann weiter nach Nürnberg, von Nürnberg grob so weiter rauf eben Hannover, dann über Hamburg rauf Richtung Grenze nach Dänemark. Da bei Flensburg in der Nähe, glaube ich, ist das. Und dann eigentlich auch in Dänemark relativ gerade rauf. Weil ich habe gewusst, ich habe die Fähre an einem gewissen Datum. Das heißt, ich hatte diese 3 Wochen. Und ich habe mir eben 3 Wochen Zeit genommen, von Salzburg bis nach Hirtshals zu kommen. Und das hat relativ gut geklappt.
Ist aber auch ein straffes Programm, oder?
Ja, waren so mal 70, 80, 90 Kilometer am Tag, die ich gefahren bin, mit einmal in der Woche einen Tag Pause. Weil das merkst du auch einfach, dass der Körper halt irgendwann einmal ein bisschen Erholung braucht. Aber ich bin oft einfach den ganzen Tag gefahren. Weil, weißt du, du stehst auf, du packst dein Zelt zusammen, das dauert natürlich alles, bis das irgendwann dann wieder mal so im Rad drinnen ist, wie es gehört. Und dann geht's los und dann ist halt so ein Wettbewerb aus Essen, Radfahren. Bis irgendwann am späteren Nachmittag. Und ich habe mir dann oft so einen Campingplatz am See gesucht, weil ich so diese romantische Vorstellung habe, und dann baue ich das Zelt auf, dann gehe ich noch eine Runde schwimmen, aber ich habe mich nur hingelegt. Ich war dann einfach so K.O. oft, weil ich habe am Anfang auch noch, wie in Bayern war da was so heiß, da hat es nur über 30 Grad gehabt und dann schleppst du dieses ganze Zeug mit und dann bist du einfach nur erledigt am Abend. Aber ich habe mir dann hingelegt, habe eine Stunde geschlafen und dann bin ich halt nur eine kleine Runde spazieren gegangen. Und so waren dann eigentlich meine ganzen Tage bis nach Hirtshals rauf. Also das war eigentlich nur eine Mischung aus Schlafen, Essen, Radfahren.
Ja, man entwickelt ganz schnell so eine eigene Routine und an der hält man auch fest. Und vor allem Ordnung ist das halbe Leben beim Fahrradfahren. Weil es gibt nichts Nervigeres, wenn du nicht weißt, in welcher Tasche gerade das ist, was du gerade brauchst.
Genau, ja. Ja, das habe ich dann irgendwie gehabt, irgendwie so links vorne war Küche, rechts vorne waren so die Badutensilien, hinten links das Zelt und hinten rechts der Schlafsack. Und ich habe ja hinten auch noch diesen großen Rucksack mit dem Kameraequipment drauf gehabt. Das heißt, meine hinteren Taschen waren untertags eigentlich gar nicht zugänglich. Das heißt, alles, was ich so am Tag gebraucht habe, war halt vorne in diesen 2 Satteltaschen drinnen. Aber wie du sagst, man entwickelt dann ein System und irgendwann funktioniert es. 2-3 Mal räumst du um und irgendwann hast du dann das System, wie es für dich passt.
Gibt es irgendwelche besonderen Orte jetzt auf dem Weg nach Hirtshals? Wir sprechen ja später auch nochmal im Detail über Island, weil das ist ja eigentlich so das der zentrale Thema deiner Reise. Aber gibt es so besondere Orte oder Erlebnisse, die dir im Gedächtnis geblieben sind von der Anfahrt?
Ja, meist waren oft so Kleinigkeiten, also eine war in Hannover, wie wir uns getroffen haben. Und das hat eigentlich auch sehr, sehr oft mit Menschen zu tun. Weil was ich total nett gefunden habe, ich bin voll oft auf irgendeine Kleinigkeit eingeladen worden. Also ich weiß noch, ich war irgendwann in Dänemark und dann Mai fast halt los und dann hat es zu regnen begonnen und ich habe gesagt, okay, geh schnell auf einen Kaffee. Und dann habe ich mich reingesetzt und habe einen Kaffee und ein Croissant bestellt und dann habe ich noch einen Kaffee bestellt und irgendwann kommt so der Kellner mal her und dann hat er das Rad gesehen, ja, was ich denn mache. Und dann habe ich erzählt, okay, ich fahre da von Salzburg über Deutschland rauf und dann irgendwann, boah, super, ja, und wie mache ich das mit dem Essen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe so einen kleinen Kocher und dann gibt es halt Nudeln oder Reis. Und dann hat er gesagt, ja, okay, und was ist heute mit Mittagessen? Und ich habe gesagt, ja, muss ich schauen. Ja, ob ich eines mag. Und ich habe gesagt, ja, warum? Und dann haben wir die ein fertiges Mittagessen mitgegeben. Also so mit Lachs und Nudeln und alles dazu hat man das eingepackt, hat man das gegeben. Und dann gehe ich halt irgendwann zahlen und dann sagt er, nee, passt, das geht aufs Haus, weil wir finden es einfach so toll, was du machst. Und das habe ich wirklich oft erlebt, dass Leute dich so mit so Kleinigkeiten unterstützen. Und auch dieser eine Barista, wo wir uns getroffen haben in dem Café, habe ich ja diesen Espresso getrunken. Und irgendwann hat er mal so einen kleinen Bananenmilchshake hergestellt und sagt so, oh na, das geht aufs Haus, weil Radfahrer brauchen Energie. Und das ist eigentlich das, was auch so eine Reise mit ausmacht. So diese Begegnungen mit den Menschen, diese kleinen Momente, die sind voll schön.
Ja, das ist wirklich schön. Ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, wo wir uns getroffen haben. Also Seven Sundays war das in Hannover.
Ah, Seven Sundays. Okay, genau. Na, vielen Dank nochmal an die.
Genau, da kann man gut frühstücken. Deswegen waren wir gerade dort und deshalb haben wir uns getroffen. Aber ich find's klasse, dass Leute halt so involviert sind. Ich habe auch mal das Gefühl, dass Bikepacker genauso interessant sind wie, oder vielleicht sogar manchmal sogar mehr, je nachdem, wo du bist, wie derjenige, der mit einem krassen Sportwagen vorfährt. Beide bringen so irgendeine Faszination mit sich. So bei einem großen Sportwagen schaust du und denkst so, wow, krass, cooles Auto, teuer, wow, was der wohl macht. Und beim Bikepacker denken die Leute eigentlich mehr oder weniger das Gleiche. So, oh wow, krass, das sieht irgendwie extrem aus, was der wohl macht, wohin der wohl geht. Das finde ich ganz interessant. Und ich war mal auf Irland mit einem krassen Sportwagen. Da waren die Leute richtig krass interessiert. Und dann habe ich aber auch gleichzeitig wirklich diese Bikepacker oder auch Wanderer, die halt richtig vollgepackt sind und dann irgendwie an der Westküste Irlands wandern, die bringen die gleiche Faszination für die Menschen mit. Und das finde ich richtig cool. Und die Leute wollen halt Teil deiner Geschichte sein.
Genau, du hast jetzt sofort, finde ich, auch mit diesem Riesenrad einen schönen Aufhänger gehabt. Weil jeder, was dir schaut, so, oh, was schleppt denn der mit, so wie bei dir, so, ha, was hast denn du da alles mit? Und dann kommst du halt relativ schnell ins Reden, finde ich. Also das ist, ja. Obwohl man alleine unterwegs ist, ist man nie einsam. Also das ist weil immer, du kommst immer irgendwo mit Leuten ins Reden und so. Also das, wobei ich mag es ja auch gern, alleine unterwegs zu sein. Also musst du ja auch mögen, weil ich war ja knappe 3 Monate unterwegs, also ich glaube in Summe so über 80 Tage. Das heißt, du musst doch gut mit dir selber auskommen.
Auf Island war das dann auch die Phasen des Alleinseins waren dann auch wahrscheinlich ein bisschen größer, weil du halt auch wirklich in abgelegeneren Orten unterwegs warst, ne?
Genau. Und du hast halt einfach oben nichts. Also so wie es bei uns ist, wo in jedem Ecke Haus oder Café oder irgendwas ist oder zumindest im 10 Kilometer Abstand und so oben ist halt stellenweise fährst du 8 Stunden und dann kommt halt nichts. Weil du ja mit dem Rad jetzt auch nicht so schnell unterwegs bist, dass du so schnell von einem Ort zum nächsten fahren kannst. Und da hatte ich das. Aber ich habe immer, ich höre Hörbücher oder Musik oder schaue in die Landschaft. Also das geht relativ gut.
Ja, wie hast du eigentlich deinen Strom? Hast du über einen Dynamo Strom erzeugt oder über Solar oder?
Nee, Solar hatte ich mir kurz überlegt, dann habe ich gedacht, okay, Solar, Herbst, Island, nö, ich glaube, das klappt nicht.
Nee, passt nicht. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass es nicht passt, aber ich wollte es mal fragen.
Genau, nee, ich habe einen Nabendynamo und da habe ich so ein kleines Teil dazu gebaut, das du im Internet bestellen kannst, dass du halt einfach deine Powerbank anschließen kannst. Und das muss ich sagen, funktioniert super. Also ich habe fast nie externen Strom gebraucht, außer jetzt mal für die Drohne oder so, wobei ich gar nicht so viel geflogen bin, wie ich gedacht habe. Aber den Strom, den ich so täglich selber gebraucht habe, habe ich eigentlich immer selber erzeugen können. Weil das fällt auch immer ins Gewicht, wenn du dann mit 60 Kilo radelst, ob der Dynamo noch ein bisschen Kraft braucht. Also das war kein Teil mehr.
Ja. Dann ist es wirklich egal. Also entweder man ist wirklich ultra light unterwegs und schaut auf jedes Gramm oder man scheißt halt wirklich komplett drauf.
Ja, und was ich aber gewusst, ich bin jetzt nicht nur 2 Wochen unterwegs, also ich möchte dann oben auch ein bisschen an den Orten bleiben, wo ich bin und dann habe ich gedacht, na, dann nehme ich aber lieber ein gescheites Zelt mit, habe den warmen Schlafsack, weil ich ja primär im Zelt geschlafen habe und ich habe ja gewusst, in Island kommen die ersten Nächte, in denen es friert und es war ja dann auch so, also die erste Nacht in Island waren gleich mit Minusgrade. Und das war natürlich schon eine schöne Umstellung und auch da brauchst du wieder, okay, welche Socken ziehe ich an oder bis du halt wirklich irgendwie diese perfekte Temperatur dann auch mal findest. Mhm. Weil der Umstieg von Dänemark, ja.
Nee, erzähl bitte weiter.
Ach so, nee, weil der Umstieg von Dänemark, wo ja eigentlich noch so Spätsommer ist und du lässt ja diesen Herbstbeginn eigentlich aus. Und du steigst ja dann gleich so quasi mitten in den Herbst ein und hast dann einfach schlechteres Wetter auf dem Land. Also der Umstieg ist relativ krass.
Ja, auf jeden Fall. Was mich auch verwundert hat, ist, dass du halt eben nicht mit E-Bike unterwegs gewesen bist bei diesem Gewicht.
Ach so.
Also was hast du für ein Fahrrad gehabt? Ein VSF oder irgendwie sowas?
Genau, das war so ein VSF. Also das Rad hat alleine 17 Kilo. Also das ist aber Stahlrahmen, weil es relativ viel aushält. und hat so eine Rolloffschaltung, weißt du, so eine Nabenschaltung, dass du dich halt auch nicht drum kümmern musst mit dem Schmieren, und ich habe einen Riemenantrieb gehabt. Also vom Setting her war das relativ gut, aber natürlich alles schwer. Und das summiert sich dann in Summe zu einem ganz schönen, ganz schönen Teil.
Naja, es sind halt eben halt 120 Kilo, die halt eben einen kleinen Hügel, der zum Berg wird, ein Berg wird zum Gebirge, also 17 Kilo Fahrrad, du hast 12 Kilo Kamera, glaube ich, hast du vorhin erwähnt.
Genau,
ist schon bei fast 30 Kilo und dann halt eben diese schweren Klamotten, die du für den Winter und alles brauchst und Nahrung und Trinken und so weiter und so fort.
Das gute Zelt, Schlafsack, genau, ja.
Das summiert.
Das summiert sich.
Aber du hast keine Probleme gehabt, alles gut gelaufen?
Alles gut gelaufen, nö. Also mein, so ein paar Ausrüstungsgegenstände sind immer kaputt worden, wie so Überschuhe, was die reißen dann irgendwo auf oder so. Aber das Rad selber perfekt. Und ich muss ja sagen, dreimal auf Holz geklopft, ich hatte keinen Platten. Also Wow. Das war wirklich, ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe zwei Schläuche und einen Ersatzreifen mitgehabt, weil ich mir gedacht habe, speziell in Island kannst du jetzt nicht ums Eck fahren und du hast dann Fahrradschock. Aber ich hatte nichts. Also war ich ja wirklich überrascht, positiv überrascht.
Krass, du bist nämlich nicht nur Straße gefahren, ne? Du bist nämlich auch Gravel und so gefahren.
Genau, oben auch Schotter. Und auch wenn du hier so in Dänemark oder Deutschland, habe ich natürlich versucht, von der Hauptstraße wegzukommen. Und da sind es halt oft dann irgendwelche Schotter oder kleinere Wege, genau. Also nö, es waren 3.395 Kilometer ohne Platten.
Wow, Wahnsinn. Ich war im November, war ich auf den Kanaren unterwegs, da habe ich an einem Tag 5 Platten gehabt.
Oh.
Und dann stand ich irgendwo auf einem Berg ohne Schläuche und nichts und musste dann Touristen ansprechen, damit sie dann mich mit Fahrrad 40 Kilometer in den nächsten Ort bringen, damit ich halt weiterfahren kann. Hätte ich keinen Bock gehabt, das runterzuschieben.
Nö, das glaube ich. Ja, bei mir so mit Anhalten und Mitnehmen, glaube ich, wäre nichts gewesen, weil das Riesenrad mit Gepäck bringt kein Mensch ins Auto.
Also brauchst du einen LKW, damit sie deinen LKW mitnehmen.
Ja, genau, definitiv. Na, das habe ich mal ein paar Mal gedacht, wie diese Tage waren, wo es so anstrengend war und so kalt war und ich so durchnass war, wo ich mir gedacht habe, was mache ich, wenn ich jetzt noch einen Platten habe? Wie komme ich irgendwo hin? Also diese Gedanken hast du natürlich schon. Weil du einfach weißt, okay, da fahren jetzt auch nicht alle 20 Minuten irgendein Auto vorbei, dass dich da wer mitnimmt. Also diese Themen kommen schon auch ein bisschen, wo man sich dann damit beschäftigt, okay, wie erreiche ich jemanden, was mache ich denn in diesem Fall?
Ja, nee, glaube ich auf jeden Fall. Du bist von Hirtshals hast du dann die Fähre genommen, hoch nach Island. Die geht 3 Tage, oder?
Ja, es sind rauf, glaube ich, waren es 2 Nächte und runter 3 Nächte.
Die hält noch auf den Färöer Inseln?
Genau, ja, da macht es einen Stopp und da bin ich auch raus, bin eine kleine Runde spazieren gegangen und dann ist es eben am Abend wieder weitergegangen. Also das ist dann nochmal so ein bisschen Entspannung. Weißt du, auf der Fähre kannst du mal runterschalten, kannst ein bisschen ausschlafen, Kaffee trinken und dich dann quasi vorbereiten auf den nächsten Schritt, der kommt.
Ja, erinnerst du dich noch so an diese Gefühlslage, in der du warst, also als du auf dieser Fähre saßt und wusstest, jetzt geht's bald los? Also das ist ja das, worauf du hingearbeitet oder hingetrampelt hast.
Ja, sehr, sehr zufrieden, sehr ruhig, sehr dankbar und auf der anderen Seite schon sehr gespannt, was jetzt kommt. Weil, wie du gesagt hast, ich habe gewusst, okay, Deutschland, Dänemark, das ist noch alles sehr zivilisiert, da hast du noch Geschäfte, da hast du dies und das, das Wetter ist noch gut. Und man hat gewusst, okay, das richtige Abenteuer startet jetzt. Und also diese Spannung war schon da. Und ich habe mich dann auch so gefreut, wie wir dann von den Färöern wieder losgefahren sind, weil du dann merkst, okay, die See wird ein bisschen rauer. Also du kommst schon einfach mehr in dieses nordische Gebiet hinein. Und auch Island, also der Empfang, wie wir dann so, du kommst ja dann nach Seyðisfjörður, das ist so quasi auf der Ostseite von Island, kommst du an und die Berge waren schon so mit dem ersten Schnee und es war so ganz klare, kalte Luft, wo du einfach gemerkt hast, okay, das ist jetzt wirklich Island. Also du bist jetzt da. Und dann, was ich auch spannend finde, ist einfach mit dem Rad dann von der Fähre runter zu rollen und dann auch so die ersten Meter, die du dann dort am Asphalt machst und dann weißt so, zack, jetzt muss ich über diesen Pass und dann bin ich in Island. Weil von Seyðisfjörður geht es ja relativ schnell. Weiß nicht, bist du schon auf Island gewesen?
Ja, aber nicht dort. Also ich bin also Reykjavik und dann halt irgendwie Südosten halt danach Sieg und so.
Ah, okay, da runter, genau. Nee, aber du musst von Seyðisfjörður eben einen Pass rauffahren, dass du dann drüben auf den anderen Seite wieder runter nach Egilsstadir, das ist so dieser erste Ort, kommst. Und oben war wirklich schon alles mit Schnee und Winter und Wind war. Und da spürst du schon so diese ersten Naturgewalten von Island. Und dann bin ich ja drüben auf einem kleinen Campingplatz und da waren dann eben schon die ersten frostigen Nächte.
Ja. Wie ging deine Tour dann? Bist du einmal komplett rum um Island gefahren oder hast du nur Abschnitte gemacht?
Genau, ich habe nur Abschnitte gemacht. Ich bin eigentlich nur einmal ins Hochland hineingefahren. Also ich habe ungefähr einen Punkt gewusst, wo ich hin möchte. Und ich habe ja auch gewusst, Island ist ja nur ein Teil dieses ganzen Projektes. Also ich habe jetzt auch nicht unbedingt 4 Wochen oder 5 Wochen für Island Zeit gehabt, weil ich gewusst habe, okay, ich muss ja dann auch wieder durch Dänemark, Deutschland, Tschechien und so weiter wieder zurückfahren und möchte dann ja auch irgendwann, bevor hier wirklich der Winter kommt, eigentlich wieder zu Hause sein. Also ich hatte so plus minus 2-3 Wochen auf Island und ich wollte mir auch die Zeit zum Fotografieren nehmen. Das heißt, ich bin dann rein so ein Stück weit ins Hochland, dort auf einem Campingplatz und bin dann einfach noch ein bisschen zu Fuß unterwegs gewesen zum Fotografieren. Das waren so diese Ansätze.
Ja, was für Erlebnisse hast du da so gehabt? Also welche Begegnungen? Und ich meine, ich erinnere mich, ich habe gelesen, du hast zum Beispiel Tage gehabt, wo du halt erstens niemanden gesehen hast, zweitens bis auf die Knochen durchgefroren warst, wo du halt einfach deine Hände nicht mehr gespürt hast, fotografieren ging nicht richtig, trotzdem hast du irgendwie versucht, dir die Zeit zu nehmen, um halt irgendwie noch das Bild mitzunehmen. Also das ist doch einfach total, total extreme.
Ja, was ich total schön gefunden habe, du bist natürlich, wenn du so weit draußen bist, du bist mehr ein Teil der Natur. Das heißt, du lebst auch mehr mit der Natur. Ich habe zum Beispiel einmal junge Polarfüchse gesehen, die dann so bei mir so mit herumgehopselt sind und dann einfach ein Stück weit des Weges begleitet haben. Also das sind einfach so Dinge, wo du merkst so, ja, das ist jetzt noch ein bisschen wildere Natur. Und dann gehst du halt raus und dann bin ich irgendwo durch einen Fluss gewartet und dann habe ich hinten meine Kamera aufgebaut und da war das Wetter eigentlich noch relativ okay. Und ich bin dann 2-3 Tage später bin ich losgefahren und dann habe ich schon gemerkt, okay, da kommen die Wolken, da kommt der Sturm, da kommt der Regen. Und das war eben dann genau dieser Tag, wo ich quasi ein Stück weit wieder zurückgefahren bin und wo ich einfach gemerkt habe, alles das, was bei mir an Wasserdicht und Gore-Tex und irgendwie war 2 Stunden nass. Und es hatte halt 2 Grad draußen, dann hast du den Gegenwind, du hast den Sturm, der dich mehr oder weniger fast von den Straßen runterweht. Und dann hast du irgendwann so klamme Finger, dass du, also ich muss dir ehrlich sagen, ich habe weder was essen können, noch gescheit was trinken, weil ich habe die Taschen nicht mehr aufgebracht. Also meine Finger waren so klamm und ich habe so gezittert, dass gar nichts mehr gegangen ist. Und das war dann auch ein Punkt, wo ich mir dachte, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt einen Platten habe? Ich kann den nicht wechseln. Ich kann das Zelt nicht aufstellen. Also das, und da merkst du dann, dann kann halt das Abenteuer natürlich schnell auch ein Stück weit gefährlich werden. Weil wenn du da jetzt irgendwo in den Graben fährst, dann, es kommt schon irgendwann jemanden, aber das dauert halt. Und bin dann auch noch weitergefahren. Habe dann auch diese Tage gehabt, wo du den Berg nicht nur hochtreten musst, sondern du musst ihn auch runtertreten, weil so viel Wind ist. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du hast klamme Finger, die Füße waren nass. Also ich war ja durchnass, weil überall bei den Reißverschlüssen hat es mir überall das Wasser reingedrückt. Und dann bin ich halt da noch zum Schluss zum Gebäude hingefahren, wo ich gewusst habe, okay, die vermieten Zimmer. Aber ich habe nicht gewusst, ob jetzt jemand da ist. Und dann bin ich halt hingefahren und dann war das alles zu, das Licht war aus. Und ich dachte so, na, das kann es jetzt nicht sein. Und habe dann irgendwie probiert, so rund ums Gebäude zu gehen und habe dann Gott sei Dank jemanden erwischt. Und die haben mich dann aufgemacht und ich bin drinnen gewesen. Meine Hände haben so gezittert, die haben mir einen Kaffee gegeben. Ich habe ihn nicht halten können. Und das war irgendwie auch was, was mich den ganzen Tag angetrieben hat. Die haben gesagt, okay, du musst noch fahren, weil am Abend gibt's die heiße Dusche. Also das war echt so, ich habe mich mehr oder weniger von Straßenschild zu Straßenschild gearbeitet. Ich wusste, okay, 5 Minuten, dann wieder 5 Minuten. Und so bin ich halt 6 Stunden unterwegs gewesen. Also das war für mich so einer der brutal längsten Tage, die ich gehabt habe, nämlich mit diesem Gewicht dazu, dass du schleppst die ganze Zeit. Und es war dann auch, was ich total schön gefunden habe, da war wieder einer dieser Momente, wo du sagst, einfach Menschen miteinander können einfach so tolle Dinge erleben. Ich bin dann in dieser Unterkunft gewesen, bin duschen gegangen, relativ früh ins Bett und am nächsten Tag in der Früh gehe ich halt mit meinen Sachen runter zur Rezeption und dann habe ich bezahlt und dann schaut mich die Chefin so an, so ja quasi, was ich jetzt mache. Da habe ich gesagt, naja, ich werde jetzt wieder weiterfahren. Dann schaut sie mich so an und sagt, na, du fährst sicher nicht weiter. Du gehst jetzt wieder rauf, du legst die wieder hin und die Nacht geht jetzt auf mich. Sie hat gesagt, du schaust einfach noch so fertig aus und das habe ich so nett gefunden, weil die einfach weiß, okay, hey, der ist einfach noch am Ende seiner Kräfte und dem gebe ich was. Und am Abend bin ich dann von ihr eingeladen worden. Also sie hat so die Familie und die Angestellten waren da und sie hat gekocht und hat gesagt, nee, da sitzt dich dazu, da hast du Bier. Und dann habe ich halt mit den Angestellten und mit ihr Abend gegessen und mit den Kindern. Also das war einfach so, wo sie denkt, so wow, so cool, so nett. Und dann kannst du ja da ein Stück weit mehr eintauchen in dieses Land, wenn du halt bei den Leuten bist.
Ja, aber das sind so diese ganz besonderen Erlebnisse. Ja,
genau. Also das waren, und das ist das, was ich ja oft sage, was die Reise mit ausmacht, diese Begegnungen mit den Menschen. Die habe ich total schön gefunden. Und dann bin ich eben am nächsten Tag weitergefahren und da war ich dann schon wieder ein bisschen erholter. Das war dann relativ gut. Und dann hast du da so, dann ist der Gegenwind und der Seitenwind gekommen. Ich habe mir dann irgendwann, ich habe so ein ganz kleines Handtuch gehabt, das habe ich mir dann unter den Helm da reingestopft, weil der Seitenwind einfach so wehgetan hat, schon auf den Knochen, weil es ja immer so plus, minus 0 Grad hat. Und dann hast du jetzt, weiß ich nicht, 50, 60 km/h Wind und du bist nass. Also das tut dir dann überall schon weh. Und so schaffst du dann deine kleinen Möglichkeiten, da durch Island zu radeln. Und ich habe nicht viel Radlfahrer gesehen um die Jahreszeit. Also zwei sind mir untergekommen. Und die waren mit so einem Gravelbike, waren die zwei unterwegs, aber relativ leicht gepäckmäßig. Also ich glaube, die haben ein bisschen längere Distanzen gemacht natürlich, aber da war nicht mehr viel los um die Jahreszeit da oben.
Ja, ja. Und du hast ja auch erzählt, auf der Fähre zurück waren dann die ganzen Radfahrer und so, die dann von dem Wetter geflüchtet sind, weil sie gesagt haben, so nee, das macht einfach keinen Spaß.
Ja, nein, dadurch war die Fähre auch relativ voll zurück und ich habe dann nur in diesem Schlafsaal mehr oder weniger unten schlafen können, wo dann 8, 9 Leute oder so drinnen liegen. Und das war schon, also ich meine, ich war froh, dass ich die Fähre bekommen hat, aber da drinnen war schon grenzwertig. Was die, der eine schnarcht, der nächste hat eigene Gerüche, der dritte, das habe ich total schräg gefunden, der hat sich in der Früh um 5, höre irgendwie so Geräusche und denke mir, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich so runtergeschaut, der hat sich das erste Bier aufgemacht. Also es war so ein älterer Mann und das hat dann auch alles irgendwie so komische Aura bekommen, aber mei, auch das wieder ist Teil vom Abenteuer, halt Dinge, die du nicht planen kannst, die dann anderen kommen und dann musst du das Beste draus machen.
Ja. Hat sich dann die Rückfahrt gezogen? Also als du wusstest, du hast dein Highlight deiner Reise geschafft?
Na, von dem Standpunkt her nicht. Das hat sich ein bisschen gezogen, weil ich sehr müde war und halt auch nicht viel Schlaf gefunden habe. Aber ich habe mich schon wieder auch auf die Strecke zurückgefreut, weil ich gewusst habe, ich habe noch 1, 2 Highlights, die ich einbaue. Und für mich war ja schon die ganze Reise das Projekt. Ich meine, Island war natürlich der Teil, wo ich fotografiert habe, aber ich habe gewusst, Island ist ja auch so, wie wenn du am Berg gehst, wenn du auf der Spitze bist, ist das erst die halbe Wahrheit, weil du musst da wieder runterkommen. Und für mich war es ja so, ich wollte ja das Ganze fahren und dann habe ich ja gewusst, okay, Island ist eigentlich nur die halbe Strecke, weil jetzt geht es dann nochmal 1500 Kilometer wieder zurück. Und das halt auch im Herbstbeginn hier, genau.
Aber der war ja eigentlich relativ gut, oder? Ich erinnere mich, dass er, oder wie war der, ich weiß es gar nicht, war der sehr verregnet?
Ja, also ich hatte schon viel Regentage, aber mei, du gewohnst dir dann irgendwann dran und ich habe dann immer, wenn ich durchnass war, mir Unterkunft genommen, weil wenn du dann im Zelt schläfst, weißt du kriegst ja nichts mehr trocken. Also bei 2, 3, 4 Grad trocknet einfach nichts mehr. Das geht dann eine Nacht und dann habe ich wieder mal irgendwo drinnen geschlafen. Und was du auch merkst, bei uns im Herbst ist es halt immer schwieriger, auch Zeltplätze zu finden, weil die alle zumachen. Also ich war ja dann so September, Oktober, da habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viele Campingplätze gefunden.
Ist der große Vorteil an Dänemark, ne? Dass du halt diese ganzen Shelter hast.
Genau, wollte ich gerade sagen. Genau, was der Unterschied ist, in Dänemark hast du eben diese Shelters und die waren ja auch, dadurch, dass ich so spät eigentlich im Jahr unterwegs war, die waren immer leer. Also ich habe diese ganzen Plätze immer für mich alleine gehabt und du hast halt meistens dann irgendwie so eine kleine Wasserstelle dabei, dann hast du irgendein Plumpsklo und dann hast du diese quasi auf 3 Seiten geschlossenen Hütten, wo du die dann einfach mit dem Schlafsack reinlegen kannst. Und das ist halt windgeschützt, das ist wettergeschützt und du musst nichts aufbauen, du musst nichts abbauen, also das ist echt sehr komfortabel.
Ja. Du hast vorhin gesagt, dass du dir noch 2 Highlights auf der Rückreise mit eingebaut hast. Welche waren das?
Es waren einerseits die Sächsische Schweiz, weil ich dort noch nie gewesen bin. Also da wollte ich unbedingt hin. Und was total schön war, ich habe auf der Rückreise in Island eine Gruppe Motorradfahrer kennengelernt. Und mit denen haben wir dann halt irgendwie so gequatscht. Und die waren dann auch auf der Fähre. Und dann haben wir auf der Fähre auch weitergequatscht. Und ich habe gewusst, dass 2 von denen in Dresden wohnen. Und die haben damals gesagt, nee, und wenn du irgendwo in der Gegend bist oder so, dann melde dich einfach, weil dann kannst du irgendwie so ein, zwei Tage bei uns bleiben. Und dann habe ich gedacht, okay, das mache ich. Und dann habe ich eben die noch besucht. Und das waren so quasi auf der Rückreise dann so meine zwei Highlights. Einerseits eben die Menschen besuchen und auf der anderen Seite dann noch in diese sächsische Schweiz fahren, wo ich selber noch nie gewesen bin. Und da habe ich dann auch noch ein bisschen fotografiert, weil dieses Elbsandsteingebirge natürlich schon ein ganz spezieller Platz ist.
Ja, so ein kleines Grand Canyon, ne?
Ja. Ja, genau. Sehr Miniatur. Also wir waren ja schon im großen Grand Canyon, aber ich habe gar nicht gewusst, dass wir sowas in Miniatur quasi mehr oder weniger ums Eck haben. Also das ist wirklich sehr empfehlenswert.
Ja, deine Tour zurück, die ging von Hirtshals über, also du bist Dänemark auf eine der Inseln, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche
sie genau, heißt. Mittelinseln, genau, ja.
Genau, dann Mün runter nach Rostock mit der Fähre.
Genau, ja, dann von Rostock nach Berlin im Endeffekt, von Berlin nach Dresden, dann rüber eben Sächsische Schweiz, dann in die Tschechei und dann zu der Elbe entlang nach Prag. Und von Prag dann eigentlich quasi ein bisschen wieder westwärts, so über diesen Bayerischen Wald, dass du dann hinten im Endeffekt in Passau rauskommst. Und das Lustige war, bei dieser Überquerung von diesem Bayerischen Wald habe ich wieder Schneeverbank gehabt. Also oben hat es wieder geschneit, es hat wieder gewindet, ja. Aber da war ich dann schon ein bisschen drauf eingestellt und habe mit diesem Wetter schon ganz anders umgehen können. Aber es war halt auch, du fährst dann den ganzen Tag bergauf und es zieht sich. Und ich bin stellenweise, wenn man dachte, ich bin nicht schneller unterwegs als jemand, der zu Fuß geht. Also somit ziehen sich natürlich auch Anstiege, die du halt mit einem normalen Rad einfach viel, viel schneller machst, ziehen sich halt mit diesem ganzen Gepäck relativ in die Länge.
Ja klar, und du musst auch extrem viel schieben, ne? Also du musst halt auch oft absteigen und solche Geschichten. Was war das für ein Gefühl, dann so in Oberbayern anzukommen und dann bald zu wissen, okay, jetzt ist endlich Endspurt. Also jetzt bin ich bald zu Hause. Ich meine, du hast dann 3 Monate, also diese ganzen Erlebnisse und das zehrt ja an einem körperlich. Also diese zwei Nächte, die du halt mal in der Unterkunft bleiben kannst, das füllt ja die Energiereserven noch nicht mal ansatzweise auf.
Nein,
also du bist ja eigentlich im Minusstand. Und bei mir ist es so, dass wenn ich weiß, dass ich bald es geschafft habe, dann verliere ich komplette Energie. Während mein Freund Markus, der mit mir meistens die Touren macht, wenn er weiß, dass wir bald vorbei sind, er dann irgendwie neue Energie bekommt und dann nochmal richtig Vollgas gibt. Und der Abstand zwischen uns beiden riesig ist. Wie ist das bei dir?
Okay, also was ich gemerkt habe natürlich so, ich würde jetzt einmal sagen, ab Dänemark von der Rückreise habe ich halt gemerkt, dass ich mit Schlaf und Essen die Energie, die ich brauche, nicht mehr aufholen kann. Also ab da wird es einfach immer weniger. Ich habe gemerkt, meine Tage werden von der Distanz kürzer. Also ich schaffe auch gar nicht mehr diese 80, 90 Kilometer. Meine Tage werden quasi in dem Sinn länger, weil ich länger fahren muss. Ich habe dann irgendwann nochmal mit dem rechten Auge so Probleme gehabt, habe dann brutale Kopfschmerzen gehabt. Das hat dann auch nochmal natürlich Energie gezogen. Aber ich war auch so, je näher ich dann quasi an die Heimat wieder gekommen bin, ist das Energielevel wieder gestiegen. Also das mentale Energielevel, weil ich einfach gewusst habe, okay, hey, es sind nur mehr 300 Kilometer, es sind nur mehr 200. Ah, da ist das Österreich-Schild. Und was dir so handelst du dich dann von Schild zu Schild und irgendwann stehst du quasi vor diesem Salzburg-Schild und denkst da, du bist jetzt 3.395 Kilometer gefahren. Also das ist schon was, wo man sagt, ist schon eine geile Distanz. Das war schon für einen selber, wo man sagt, cool, 83 Tage unterwegs über diese Distanz. Und ich bin mit sehr viel Dankbarkeit zurückgekommen, einfach was ich so geliebt habe, ist dieses, den ganzen Tag draußen zu sein. Das heißt, ich schlafe draußen, ich radel draußen, ich esse draußen, ich schlafe draußen. Also ich bin einfach den ganzen Tag irgendwie da unterwegs. Und das mache ich ja schon immer gern. Also unterwegs sein, reisen, ist ja schon ganz lang immer Teil von meinem Leben.
Ja, stimmt. Können wir jetzt eben auch mal eben ganz kurz einen kleinen Exkurs zu machen, denn du hast ja wirklich schon sehr, sehr viel erlebt, ne? Also du bist mit deinem Defender auf der Panamerika komplett ein Jahr unterwegs gewesen. Du warst schon öfters halt auch da in Nordamerika, Island warst du schon mehrmals. Du hast schon mehrere Fahrradtouren gemacht, mehrere Motorradtouren. Also wie hast du das du bist ja auch noch nicht immer Fotograf gewesen, oder? Wie hast du das früher immer alles organisiert?
Also ich bin ganz früher bin ich viel mit dem Motorrad unterwegs gewesen. Also zu einer meiner ersten Touren waren, da habe ich so ganz eine alte XT gehabt, sind wir von Salzburg nach Paris gefahren, von Paris nach London, von London nach Schottland. Und dann ist damals noch die Fähre über die Shetland Islands nach Norwegen gegangen, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr. Und dann hat quasi von Bergen wieder runter retour. Ein paar Jahre später sind wir dann mit dem Motorrad ans Nordkap gefahren und so fühlt sich das halt. Und dann irgendwann einmal war die Provence dran, dann sind wir einmal quasi um die Adria gefahren, dann waren Korsika, Sardinien und ich habe einfach immer schon gemerkt, ich bin einfach immer schon gerne unterwegs. Und dann war eben auch diese Geschichte, wo ich ein Jahr lang quasi an Land Rover Defender umgebaut habe und den haben wir dann, nur als kleiner Exkurs, einfach in den Container gesteckt, von Bremerhaven nach Vancouver verschifft. Und sind dann 6 Wochen später quasi nachgeflogen, haben das Auto in Empfang genommen und sind dann von Vancouver im Endeffekt bis nach Kolumbien runtergefahren. Haben natürlich von Mexiko nach Kolumbien wieder verschifft, weil du kannst ja auch über diesen Darien Gap nicht fahren. Und waren dann noch 3-4 Monate in Kolumbien und dann eben wieder retour. Also wir waren da wirklich ein Jahr lang auch unterwegs. Und ich habe dann immer mehr und mehr gemerkt, also ich bin einfach ganz normal, ich bin Maschinenbauingenieur, ich habe Wirtschaft studiert und habe jahrelang auch in diesem Bereich gearbeitet. Und habe dann zum Schluss, wie soll man sagen, so Aus- und Weiterbildungszentren für Unternehmen aufgebaut. Also wo du quasi Mitarbeiter ausbildest als auch Kunden. Aber ich habe immer mehr und mehr gemerkt, dass dieses Reisen, dieses Unterwegssein, auch das Fotografieren, also ich fotografiere schon sehr, sehr lange. Und wir haben auch während der Reise von der Panamericana haben wir schon einige Bilder verkauft. Also das waren, weißt du, du hast überall so kleine Punkte, die sich dann irgendwann wie so ein Puzzle zu einem Bild zusammensetzen. Und es war dann so, vor 1,5 Jahren habe ich dann entschlossen, so, aus, ich möchte das jetzt zu meinem Beruf machen. Sprich, dieses Reisen und das Fotografieren, einfach 2 Dinge, die ich kann, die mir Spaß machen, verbinden. Und das habe ich dann gemacht. Und ich bin dann damals zu meinem Chef, habe ihm das erklärt. So, mein Herz war wirklich, was so Herzschlag 120, bin ich hingegangen, habe ihm das gesagt, weil für ihn war es natürlich auch schwer, weil er sagt, okay, na, bist du dann weg? Aber er hat sich auch gefreut. Und seitdem bin ich selbstständig. Und Island war für mich so dieses Auftaktprojekt, wo ich auch gewusst habe, okay, ich möchte einfach was machen, was für mich ein bisschen extremer ist. Und das war jetzt dieses erste Projekt. Und wie du vorhin gesagt hast, hinten ist ja das Rad und quasi in ein paar Wochen oder eigentlich in 2 Wochen geht es dann schon los aufs nächste Projekt. Also das ist jetzt okay. Auch so, ja. Diese Arbeit, die ich habe, quasi so Bilder einfach mit einer Geschichte zu erzeugen.
Wir sprechen gleich nochmal über das nächste Projekt zum Schluss. Mich würde jetzt an der Stelle, also erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu, dass du es überhaupt, also den Mut und dann, dass du es geschafft hast, dich selbstständig zu machen. Da gehört ja auch sehr, sehr viel Mut dazu. Und das muss man, finde ich, heutzutage einfach applaudieren, wenn jemand sagt, okay, ich nehme mein Glück selber in die Hand und ich mache das. Wenn du dann auch noch erfolgreich bist, dann noch viel besser. Und jetzt, dieses Projekt ist ja, wir haben ja darüber gesprochen, du hast so weniger als 10 Bilder mitgebracht. Mich würde mal interessieren, was für Bilder du mitgebracht hast.
Im Endeffekt habe ich eines mitgebracht, das ich verkaufen werde. Das sind ja quasi, ich habe diese Negative zurückgebracht, die habe ich dann in Berlin auch entwickeln lassen bei einem quasi befreundeten oder mittlerweile befreundeten Labor, mit dem ich zusammenarbeite. Und das ist ein Bild, das so ein gewisses, also du siehst es auch auf meiner Webseite, da habe ich ein paar Bilder, das diesen Herbst von Island zeigt. Und es werden meine Bilder werden in ganz großen Formaten geprintet. Also analoge Bilder gehen auf mir auf 3 mal 1 Meter. Und wenn man sagt, man möchte es noch ein Stück größer, dann geht es natürlich ins Digitale. Dann heißt, das Negativ wird digitalisiert und dann geht es auf 6 mal 2 Meter. Also das sind alles wow. Raumfüllende Bilder, die auch dann in Galerien kommen. Und das Besondere ist, jedes dieser Bilder, wie man jetzt so in einer Stunde ungefähr erfahren hat, hat eine Geschichte dahinter. Also dieses Bild, das in Island entstanden hat, hat all das, was wir so ein bisschen besprochen haben, an Geschichte. Und es gibt dieses Bild nur einmal. Also ich habe jedes Bild von einer Reise hat die Auflage 1. Das heißt, das Negativ wird, nachdem das Bild erzeugt worden ist, auch zerstört. Das heißt, dieses Bild wird es nur einmal geben. Also das ist so ein bisschen dieser künstlerische Ansatz, weil ich nenne es immer künstlerische Abenteuerfotografie. Also das Abenteuer ist das, wo ich unterwegs bin. Und der künstlerische Ansatz ist eben das dann mit dieser geringen Auflage und mit dieser monumentalen Größe. Und das ist so der Ansatz meiner Art der Fotografie. Und wie wir ganz am Anfang einmal kurz gesprochen haben, ist das auch dieser langsame Ansatz. Also nicht wohin fahren, 10.000 Bilder machen und das Beste raussuchen, sondern 3.000 Kilometer mit dem Rad fahren, ein Foto zu machen und im Endeffekt aus dieser ganzen Reise ein Bild mit zurückzubringen.
Ja, Wahnsinn. Und unterschreibst du das dann mit einem Schweißtropfen?
Ja, natürlich. Nicht nur einen.
Ja, das hat dann sofort also die DNA mit drin und man kann sofort weiß, also aber ich finde das grandios. Also das ist richtig krass. Also das ist halt so, weil ich habe es auch noch nie gehört. Also das ist halt so komplett anders als das, was ich mache. Und ich fand das so spannend, weil ich habe halt auch noch, also selten jemanden so vollgepackt gesehen. Und dann hast du gesagt, analoge Kamera hast du dabei und so. Dann also ich komme ja aus der digitalen Fotografie. Ich habe einfach schon immer digital fotografiert. Ich weiß natürlich, was analog bedeutet und wie sie, aber ich musste erstmal nachschauen. Was ist das für eine Kamera? Wie groß ist die? Und dann habe ich mich so ein bisschen reingelesen, diesen Prozess des Aufsetzen und so weiter. Und wenn du dann bei Wind und Wetter da so einen Film reinpacken musst, dann musst du ja auch darauf achten, dass du das alles richtig machst. Ansonsten versaust du ja dein Bild.
Ja, ja. Also es waren viele Dinge. Du musst schauen, dass die Filme nicht zu kalt werden, dass sie nicht zu heiß werden und, und. Also es sind ganz viele Faktoren, die natürlich deine Arbeit beeinflussen können. Aber das macht es halt auch wieder ein Stück weit besonders.
Ja, absolut. Also wenn du dann halt auch noch jemanden findest, der halt eben das alles weiß und vielleicht auch so, also auch wirklich wertschätzt, dann ist da auch wirklich ein wahnsinniger Wert dahinter von diesem einzelnen Bild. Also so richtig, richtig cool. Jetzt lass uns über das orangene Fahrrad hinter dir sprechen.
Genau. Ja, wie man sieht.
Das mit den Taschen.
Ja, genau. Was ich aus Island mitgenommen habe, 60 Kilo ist sehr, sehr viel Gepäck. Und meine nächste Tour geht Richtung Süden, also es wird Richtung Süditalien runter sein. Und eine Auflage, die ich mir gemacht habe, ist, ich möchte einfach eine Spur leichter unterwegs sein. Das heißt, ich kann jetzt natürlich nicht die Kamera weglassen und so. Das heißt, diese 12 Kilo Kamera-Equipment, die sind gesetzt, das ist ganz klar. Aber jetzt versuche ich einfach mit einem leichteren Rad ein paar Kilo zu sparen. Ich habe ein leichteres Zelt, weil ich brauche natürlich auch kein sturmerprobtes Zelt mehr. Ich habe einen leichteren Schlafsack. Ich nehme weniger Kleidung mit und versuche halt so 10 bis 12 Kilo einzusparen. Und das Resultat ist das Rad quasi hinterbei, mit dem ich dann so in ein, zwei Wochen starten möchte. Richtung Süden dann auch, genau.
Was ist dann da der Plan? Wie lange bist du da unterwegs? Weißt du das schon?
Die Idee sind wieder so 10 Wochen. Also ich werde ungefähr so bis Mitte, Ende April unterwegs sein und wieder halt komplett mit Rad. Im Endeffekt im gleichen Setting wie nach Island. Aber Island war halt das Projekt in den Norden und jetzt kommt das Projekt in den Süden. Und das Ganze ergibt dann eine fertige Serie, weil im Künstlerischen denkt man immer ein bisschen in Serien. Und bei mir wird das eben dann diese Nord-Süd-Serie. Und beides mit dem Rad, beides plus minus 3.500 Kilometer. Und was ich aber auch gesehen habe jetzt in der Planung, also ich fahre so im Endeffekt, möchte ich den Stiefel runterfahren bis nach Sizilien und auf der anderen Seite dann so über Sardinien, Korsika wieder retour. Es sind viel, viel mehr Höhenmeter. Also es sind 40.000 Höhenmeter, was ausgegeben ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jedes Gramm sparen, weil, wie ich vorhin gesagt habe, jeder Hügel wurde zum Berg. Und ich habe mir das jetzt nochmal angeschaut, weil es mich interessiert hat. In Island habe ich rund 26.000 Höhenmeter gehabt auf dieser Rundreise. Und 40.000 ist jetzt nicht ganz das Doppelte, aber es geht ja doch aufs Doppelte. Und da habe ich gedacht, okay, nee, ich muss leichter werden.
Ja, und vor allem startest du halt richtig schwer, ne? Also du hast halt sofort die Alpen vor dir, du hast sofort den Brenner und so weiter, also je nachdem, wo du langfährst. Also das ist halt nicht so, dass du halt am Ende super trainiert dann auf der Rückreise bist, sondern du startest halt so quasi von der Haustür mit den Höhenmetern.
Genau. Und eben ein bisschen jetzt noch im Winter. Das heißt, es wird auch das Thema Temperatur wird auch wieder kommen. Also mein Gedanke ist so quasi, bis Udine, bis Venedig wird's noch kühl und ab dann geht's. Wobei auch dann, ich habe mal geschaut, also auch in der Toskana kriegt es in der Nacht auch nur so 4, 5, 6 Grad. Also musst du auch natürlich schauen, mit dem super Sommerschlafsack kannst du jetzt auch noch nicht unterwegs sein. Das heißt, habe ich auch wieder so ein bisschen diese Mischung aus verschiedensten Temperaturen eigentlich, die ich da abdecke.
Klasse, also super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich danke dir vielmals, dass du erstens dich gemeldet hast, nachdem ich dir meine Karte gegeben habe und dann auch noch so eine spannende Geschichte mitgebracht hast.
Ja, also es hat mich sehr gefreut, einfach auch, dass das jetzt noch geklappt hat, weil, wie gesagt, damals, ich weiß noch, du hast mir die Karte gegeben und dachte so, ja, passt, das mache ich. Und da war ich aber noch so, was dir so im Anfang, im Auftakt und irgendwann bist du dann fertig und denkst, okay, genau, da war ja noch der Sebastian. Und das hat mir jetzt voll gefreut, dass es geklappt hat.
Ja, mich auch. Es ist sehr, sehr cool geworden, was du da alles erlebt hast. Und wir verlinken natürlich deine Webseite in den Shownotes, damit alle sich das anschauen können, was du jetzt so erzählt hast. Und ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg für Teil 2 deiner Reise.
Vielen Dank, sehr gerne. Und vielleicht hören wir uns nachher mal wieder und vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, bis dann, ne? Tschüss.
Bis dann, ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs lange Zuhören und ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Ich find's ziemlich krass, was Martin da abgeliefert hat. Wahnsinnig spektakulär. Ich hoffe, du fandest es auch so. Hinterlass gerne einen Kommentar auf Spotify. Das würde mich sehr interessieren, wie du diese Folge fandest. Gerne auch eine Bewertung. Und wenn du magst, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann geht's nach Japan mit Georg. Der ist auch Fotograf tatsächlich und hat eine sehr spannende Art gefunden, durch das Land zu reisen. Er hat nämlich 8 Menschen nach ihren Lieblingsort gefragt und ist dem dann nachgereist. Sehr, sehr cool, was er so erlebt hat und was er so zu erzählen hat. Bleib also unbedingt dran bis nächste Woche, also beziehungsweise schalt nächste Woche nochmal ein und wenn du magst, dann auch sehr gerne einmal im Off the Path Daily in der Zwischenzeit reinhören, denn dort veröffentlichen wir jeden Werktag, montags bis freitags eine neue Folge und die sind meistens unter 10 Minuten lang und mit ganz, ganz viel Wissen gefüllt über Tiere, Natur, Kultur, Geschichte, alles rund ums Thema Reisen. Ich finde es genial, ich lerne jeden Tag was Neues dazu, wenn ich eine neue Folge aufnehme und ich weiß, dass viele Hörer was Neues dazu lernen, wenn sie diese Folgen hören. Gerne da einmal einschalten, das Ganze nennt sich Off the Path Daily und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine erfolgreiche Woche und bis nächste Woche Dienstag.